Kultur. Am Abend vorgelesen.
Siegfried W. Kernen liest nun wieder aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos, heute den dritten von 24 Abschnitten. Karl Emil Franzos, der Autor unseres Buches, gehört vielleicht nicht zu den ganz großen Autoren der deutschen Literatur im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, aber die ganz Großen sind ohnehin rar in dieser Zeit, deren größte Namen Fontane, Storm und Raabe sind. Ihnen lässt sich Franzos durchaus an die Seite stellen, mit seinen Novellen und vor allem mit seinem Roman Der Pojatz, der in der Kategorie der zu Unrecht vergessenen Bücher einen vorderen Platz beanspruchen kann. Er spielt im ostjüdischen Ghetto-Milieu in Galizien und sein Held trägt den Namen Sender Glatteis. Dieser Sender, eigentlich Alexander, ist der Sohn eines Schnorrers, eines der vielen vagabundierenden Ostjuden, die nicht eigentlich arbeiten, sondern hausieren und zugleich die nicht vorhandene Zeitung ersetzen, indem sie Kunde aus aller Welt bringen. Das Schnorrertum ist eine Kunst ganz eigener Art. Und in dieser Kunst hat Mendle Glatteis es zur Meisterschaft gebracht, denn er kennt ganz Europa und ist ein wunderbarer Erzähler. Und so ist er in allen Dörfern ein gern gesehener Gast. Dann kommt um das Jahr 1830 eine Choleraepidemie über Galizien und Mendel nimmt sich eines Waisenkindes, der jungen Miriam, an. Er heiratet sie schließlich und wird dann selber ein Opfer der Cholera, just in dem Augenblick, als Miriam ein Kind zur Welt bringt, den Helden unseres Buches, Sender Glatteis, den Pojatz. Hören Sie wieder Siegfried W. Kernen.
Dies waren die Eltern des Pojatz gewesen. Und auch seine Pflegemutter war kein gewöhnliches Weib. Jenes erste Haus von Barnow war das Mauthaus, wo die Pächterin des Straßenzolls wohnte, die Rosel Kurländer, eine junge, starke, aber überaus hässliche Frau, der ein hartes Geschick zugefallen war. Die Sitte gebot, dass die Braut den Bräutigam bei der Verlobung kennenlerne, nicht früher. Ihr den Freier zu wählen, war das Recht der Eltern. Ihr eigener Wille hatte dabei nicht mitzusprechen. Die Rosel war nun seit Menschengedenken die erste und einzige, die ihren Eltern von vornherein erklärte, sie heirate nur jenen Mann, den sie sich selbst erwähle, und dann diesen Frevel durchsetzte. Es gelang ihr, weil sie das einzige Kind ihrer Eltern war, weil ihr Wesen von je herb und entschieden gewesen, vor allem aber, weil die Mutter den Wunsch des Mädchens nicht so unvernünftig fand. Aber auch sie war tief erschreckt, als ihr das Mädchen sagte, Fräum, der Schreiber hat mir gesagt, dass er mich will und ich nehme ihn. Denn der Fräum Kurländer war ein hübscher, starker, lustiger, aber sehr armer Bursche, der sich durch das Abschreiben von Thora-Rollen notdürftig ernährte und dies umso schwerer, als er sein bisschen Verdienst immer rasch unter die Leute brachte. »Eben darum nehme ich ihn«, meinte die Rosel. »Er verachtet das Geld. Wenn er mich will, so ist's um meinetwillen.« Da irrte sie. Fräum ließ sich nur eben durch die reiche Mitgift über das Unglück trösten, die hässlichste Frau im Kreise zu haben. Es ward eine jämmerliche Ehe. Der Mann war ein Säufer und Spieler und kam nur dazu manchmal heim, um neues Geld zu holen oder sein Weib zu prügeln, wenn sie ihm keines gab. Vergeblich rieten der Rosel die Verwandten, sich von dem wüsten Menschen scheiden zu lassen. Die düstere Frau schüttelte den Kopf. Ihr geschehe nur, was sie verdient habe, und sie wolle die Suppe, welche sie sich selbst eingebrockt, bis auf den letzten Löffel schlucken. Das erfüllte sie denn auch ganz und gar. Erst nachdem sie dem Trunkenbold nichts mehr zu geben hatte, prügelte sie ihn einmal so unmenschlich durch und schwor mit so entsetzlichen Eiden, ihn zu morden, wenn er sich je wieder blicken lasse, dass der Lump verschwand, als hätte ihn die Erde verschlungen. Nun pachtete die Rosel den Schranken und begann in dem einsamen Hause ein neues, mühseliges Leben. Sie hielt keine Dienerin, keinen Knecht und verrichtete selbst den harten Dienst, rastlos Tag und Nacht, mit einziger Ausnahme des Sabbats. Und auch das nur, weil das Gesetz es gebot. So galt sie bald den einen als verrückt, den anderen als menschenfeindlich und ward von allen gemieden. Das Schicksal des Pojatz ist dadurch bestimmt worden, dass er dieser Eltern Sohn gewesen und von dieser Frau auferzogen worden ist. Er selbst hat im Grunde wenig dazu getan. Wie denn überhaupt das Wort, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied sei, wohl die größte Lüge ist, welche so durch all die Zeiten von Mund zu Mund geht. Übrigens hielt ihn die Frau wie ihr eigenes Fleisch und Blut. Alle Liebeskraft des einsamen, verbitterten Herzens hatte sie dem Knaben zugewendet. Wer an der Maut vorüberfuhr und das schön geputzte Kind neben dem ärmlichen Weibe auf dem Steinbänkchen sitzen sah, musste glauben, dass da eine Magd das Söhnchen ihrer Herrin bewache. Ein mageres, hastiges Bübchen mit dunklen, unruhigen Augen, das fortwährend umherschoss und fragte und sich zu tun schaffte. Zutraulich lief es den Vorüberziehenden zu, begleitete sie lange Strecken Weges und hatte auch bald unter den Fuhrknechten, welche da regelmäßig vorbeikamen, eine große Anzahl Freunde, von denen es eifrig lernte, was sie eben lehren konnten, mit den Pferden umzugehen und allerlei russische und polnische Lieder und Sprüche, gerade nicht immer des saubersten Inhalts. Er gewann sie durch seine hastige, possierliche Art und dann, weil er ihre Sprache so fertig und ohne Akzent erlernte, wie sie es aus jüdischem Munde kaum gehört, noch für glaublich gehalten hatten. Besonders ein schweigsamer, ältlicher, ruthenischer Knecht namens Fedko Hajduk, der wöchentlich zweimal mit dem Gemüsewagen der Dominikaner aus dem Meierhofe vorüberkam, ward ganz bezaubert vom Senderko und freute sich auf die Maut, wie sehr er sie sonst auch verwünschte, weil dann der Bube eine halbe Stunde mit ihm fuhr. Minder erbaut waren die Leute im Städtchen von diesem Treiben, doch ließen sie der seltsamen Erziehung ihren Lauf. Aber als der Knabe endlich neunjährig geworden, ohne auch nur einen Buchstaben zu kennen, trieb die Leute ihr frommes Gewissen, sich ins Mittel zu legen. Denn Unterricht und Gottesdienst sind ja bei diesem Volke eins und Unwissenheit eine Todsünde. Wer nicht lesen kann, ist auf Erden ein Verruchter, im Jenseits ein Verdammter. So ordneten sie eine Gesandtschaft ins Mauthaus ab, welche bitter empfangen wurde, aber doch ihren Zweck erreichte. Sie werde, erklärte die Frau, ihr liebes Kind keinem Cheder, keiner jüdischen Schule anvertrauen, aber einen Knabenbucher, einen Hofmeister, wolle sie gern bezahlen. Nur die Schwächlichkeit des Knaben habe sie bisher abgehalten, dies selbst zu veranlassen. Doch müsse sie bitten, ihr einen sanften und geduldigen Menschen zu schicken. Der Beisatz war fast überflüssig. Denn ungeduldige Knabenbachorim gibt es nicht, wenigstens nicht im podolischen Ghetto. Die Knabenbachorim sind arme, scheue, demütige Menschen, die sich im Schweiße des Angesichts ihr kümmerliches Brot verdienen und alle Launen der Zöglinge und ihrer Eltern mit so unbewegtem Gesichte hinnehmen, als wäre das im Gegenteil gerade die Butter auf dies harte Brot. Da aber mit der Frau da draußen nicht zu spaßen war, so schickte man ihr ein wahres Lamm. Es war dies der Bucher Naphtali, der wohl mit seinem Familiennamen Ritterstolz hieß, aber ein halb verhungertes Männchen von kleiner, dürftiger Gestalt war, mit einem Gesicht wie aus schlechtem Fließpapier geschnitten. Der Unterricht begann und anfangs ging alles gut. Der Knabe saß still und ließ sich in die Geheimnisse des Alphabets einführen, weil ihn die Neuheit der Sache interessierte und weil sich das bärtige Männchen im Erklären so komisch hin und her wiegte wie ein Perpendikel und jedes Wort schön durch die Nase sang. Nur wenn der Fedko vorbeikam, lief Sender davon. Aber bald lief er auch davon, wenn ein anderer Wagen vorbeikam und schließlich ohne jede Veranlassung. Auch Mosche Rindsbraten, Schlomme Rosenthal, Chaim Fragezeichen, Selig Diamant und wie sonst die Pädagogen von Barnow hießen, hatten kein besseres Ergebnis zu verzeichnen. Da sich jeder von ihnen sonderbar hin und her bewegte und durch die Nase sang und jeder in anderer Art, so hielt der Knabe in den ersten Stunden immer still. Aber da keiner gelernt hatte, Variationen in seinen Vortrag oder Vorsang anzubringen, so war das Ende immer dasselbe. Die Frau nahm sich das nicht zu Herzen. »Das Kind hat ja Zeit«, meinte sie. Und so hatte das blasse, hastige, vorwitzige Büblein widerselige Tage, fast ein Jahr lang. Aber sie sollten ein jähes Ende nehmen. Auf immer. Zwei Ereignisse führten dies herbei, ein Spaziergang und eine Kunstproduktion. Da fuhr nämlich einmal Sender auf dem Gemüsewagen des Fetko davon und kam nicht wieder. Erst am dritten Tage brachte ihn ein Barnower Dorfgeher der angstgequälten Pflegemutter zurück. Er habe nach Lemberg gewollt, erklärte Sender unbefangen, weil man ihm erzählt habe, dass dies die schönste und größte Stadt der Welt sei. Und als ihn die Frau fragte, ob er denn nicht Heimweh oder Bangen verspürt habe, schüttelte der Zehnjährige den Kopf. Er kannte die Empfindung offenbar gar nicht. Das machte die Mutter denn doch nachdenklich. Aber noch fand sie nicht den Schlüssel für die sonderbare Natur des Kindes. Erst ein Fremder sollte es ihr mit dürren Worten sagen, der alte, reiche Moses Freudenthal, als er einmal während eines jähen Regens Schutz in ihrem Häuschen suchte. Der Greis fragte den Knaben, warum er nicht lernen wolle, und erhielt darauf die keckste und possierlichste Antwort. Da setzte sich das Bürschlein an den Tisch und kopierte jeden seiner unglücklichen Erzieher so schrecklich getreu mit allen Arten und Unarten, dass der alte Mann vor ungemeinem Staunen gar nicht zum Lachen kam. Es war kein bloßes Nachäffen, wie man es von ungezogenen Kindern häufig genug sieht, sondern dem Manne war es, als sähe er da wirklich bald den Chaim-Fragezeichen, bald den Naftali-Ritterstolz, bald den Schlomme-Rosenthal leibhaftig vor sich sitzen. Und als nun der Knabe durch die Mutter aufgemuntert, auch seine Freunde, die Fuhrknechte, vorzuführen begann, alle mit fast unheimlicher Naturtreue in Stimme und Ausdruck, da blieb der alte Mann wohl eine Stunde über den Regen sitzen und sagte der Frau, als er schied, »Er ist ein Pujatz, wie ich noch keinen gesehen habe. Er hat's von seinem Vater, aber er trifft's schon jetzt besser als der Kovner. Denkt an mich. In 3 Jahren läuft er davon und lässt nie wieder von sich hören. Eines Schnorrers Sohn ist er und ein Schnorrer wird er werden.« Die Frau erschrak tödlich. Wie Schuppen fiel es ihr vor den Augen. Nun konnte sie sich auch diesen seltsamen Wandertrieb erklären. Eine quälende Angst erfüllte ihr Herz. Nicht dazu hatte sie das fremde Kind mit so unsäglicher Mühe aufgezogen, dass es kaum flügge geworden sie allein lasse und fortziehe ins fremde Elend hinein. Und dann, was hatte sie der sterbenden Mutter gelobt? Seid ruhig, Miriam, und sagt es auch eurem armen Mann, wenn ihr ihn drüben wiederseht. Aus eurem Sender wird kein Schnorrer, solange die Rosel die Augen offen hat. Und sie hatte dem Knaben aus dem doppelten Grund, ihn an sich zu fesseln und ihn vor jedem Gedanken an jenes unselige Leben zu bewahren, seine Herkunft ängstlich verschwiegen, hat es durchgesetzt, dass der Rabbi es jedem eingeschärft, der Sender ist der Rosel Sohn. Wer es ihm anders sagt, begeht eine Sünde. Und nun? Frau Rosel verbrachte eine schlaflose Nacht. Am nächsten Morgen raffte sie die Habseligkeiten des Knaben zusammen und ging mit ihm ins Städtchen. Sie wolle ihren Sohn in ein Cheder tun, erklärte sie, und wünsche, dass man ihr einen recht strengen Rebbe bezeichne. Auch diesmal war der Beisatz fast überflüssig. Denn der Leiter eines Cheders ist niemals sanft, wenigstens nicht im podolischen Ghetto. Wenn ein Knabenbucher sich zum Rebbe aufschwingt, zum Besitzer einer eigenen Lehrstube, in welcher er 20, 30 und mehr Kinder gleichzeitig unterrichtet, so wird er auch innerlich ein anderer Mensch oder kehrt sein Inneres ungescheut hervor, da er ja nun keine ängstlichen Rücksichten mehr zu nehmen braucht. Gewöhnlich wird aus dem sanftesten Bucher der grausamste Rebbe, der nun auch unerbittlich alle jene Hiebe austeilt, welche er durch manches Jahr seinen Herren Zöglingen nur in der Fantasie widmen durfte. Auch sitzen ja da meist die Kinder ärmerer Leute, welche kaum ein Lehrgeld von 2 Kreuzern täglich bezahlen. So ist der Rebbe vor Beschwerden ziemlich sicher. Ein armer Mann ist froh, wenn er sein Kind in der Schule weiß. Totgeschlagen ist im Cheder noch niemand worden, trösten sich die Leute. Und das mag wahr sein, sofern man einen schlichten, klaren, durch den Galgen zu bestrafenden Mord meint. Aber langsam ist da sicherlich manches junge Leben erdrosselt worden durch die abscheulichen Misshandlungen roher Fanatiker. Auch in Barnow gab es deren viele, und das Weib aus dem Mauthause hatte stattliche Auswahl. Sie entschied sich für die Anstalt des Reb Elias Wohlgeruch, weil man ihr sagte, dass dieser Mann es verstehe, auch den wildesten Trotz zu brechen. Elias Wohlgeruch hauste in einem der schmutzigsten, dumpfigsten Gässchen von Barnow. Weder das Haus noch der Mann machten dem Familiennamen große Ehre. Modrig und baufällig war die Spelunke, die wackeligen Mauern halb in die Erde gesunken, und das Innere bestand aus einem einzigen, leidlich großen, wüsten und feuchten Raum, der alles in einem war. Küche, Empfangszimmer und Schlafsaal der Familie, Lehrsaal der Anstalt und Studierzimmer des Hausherrn. Da hockten in einem Knäuel an die 40 Kinder, die größeren auf Schemeln, die kleineren auf dem nackten, schlüpfrigen Lehmboden. Unter ihnen Reb Elias. Was sie trieben, hörte man durch das ganze Gässchen, ein eintöniges Summen und Surren, in welches sich zuweilen ein durchdringendes Jammergeheul mischte. Gerade als die Frau mit dem Knaben vor dem Häuschen hielt, ging drinnen eine solche Exekution vor sich. Frau Rosel erbleichte, fasste die Hand des Kindes fester und zauderte einen Augenblick. Dann schüttelte sie finster den Kopf und trat über die Schwelle. Freilich wich sie im selben Augenblicke unwillkürlich zurück. Sie war draußen in ihrem reinlichen Feldhäuschen solcher Düfte nicht gewohnt, wie sie diesen düsteren Raum erfüllten. Denn zu der Ausdünstung der vielen Menschen kam der Dunst des Herdes, an welchem Frau Hane Wohlgeruch das Mittagessen bereitete und bald dem, bald jenem ihrer Kinder eine ungeheure Maulschelle gab. In ähnlichen Bewegungen bestand auch die Haupttätigkeit ihres Gatten, nur dass er bei der großen Anzahl der Schüler die eigene Hand, so knochig und fest sie war, nicht für ausreichend hielt und darum immer ein scharfkantiges, messingbeschlagenes Lineal schwang, auf welchem mancher dunkle Fleck saß. Nicht Tinte, sondern Blut. Das war übrigens nur das Werkzeug für den ersten Torturgrad. Der zweite wurde neben der Tür vollzogen, wo auf einem Schemel ein anscheinend harmloser, aber in guten Essig getauchter Birkenzweig ruhte. Er ruhte aber selten. Der dritte Grad endlich wurde in einem dunklen Winkel geübt. Dort war ein Haufe scharfkantiger Steine geschichtet, auf die man den armen kleinen Sünder gebunden hinwarf. Als die Rosel mit dem neuen Zögling eintrat, war gerade nur das Lineal in Tätigkeit. Der Lehrer war offenbar erregt, und wenn der hagere, furchtbar verwahrloste Mann mit der ungeheuren Geiernase im verkniffenen Gesichte auch sonst keinen gemütlichen Eindruck machte, so musste er nun in seiner Raserei geradezu unheimlich erscheinen. Der kleine Pojatz schrie denn auch, als sollte er an den Spieß gesteckt werden. Frau Rosel zauderte abermals. Aber dann gab sie dem Bübchen einen festen Ruck und brachte ihren Antrag vor. Reb Elias war natürlich einverstanden, hier doppelt, weil sich die Frau bei der Feststellung des Kost- und Lehrgeldes nicht knickrig zeigte. Er hoffe den besten Erfolg, versicherte er, seine Erziehungsmethode habe auch der wildeste Range nicht widerstanden. Und dann erklärte er dem Ankömmling in einladendster Weise die Bedeutung des Lineals, des Schemels und der Steine. Der armen Frau gab es einen Stich durchs Herz, aber sie blieb fest. Und als der Rebbe wahrlich nicht aus Menschenliebe fragte, ob sie nicht den Knaben mindestens jeden Sabbat über bei sich zu haben wünsche, erwiderte sie, nein, nicht eher, als bis er mindestens gut lesen kann. Aber Sender kam schon viel früher heim, am Abend desselben Tages. Das Bübchen hatte sich mühsam bis zum Mauthaus geschleppt, und wenn es auch vor blutigem Weinen nicht zum Reden kam, so erzählte doch der arme, zarte Leib, dass der Erzieher neben der alten Betschul bereits im Laufe des einzigen Tages Zeit gefunden, alle drei Mittel in Anwendung zu bringen. Die düstere Frau wusch und kühlte schweigend den Körper ihres Lieblings und bettete ihn an gewohnter Stelle. Dann verbrachte sie schlaflos die Nacht an seinem Lager und weinte vor sich hin, weinte zum ersten Male seit langen Jahren. Aber als Sender wieder wohl war, zerrte sie ihn doch zurück zum Cheder. In dieser Frau war eine unheimlich starke Kraft des Willens, stärker als in den meisten Männern ihres Stammes. Man soll nicht überflüssig Düsteres berichten. Und nichts auf Erden ist düsterer als grausames Leid, das sich über hilfloser Kindheit entlädt. Darum kein Wort über die Art, wie Reb Elias die Wiederkehr des Flüchtlings feierte und über die Methode, durch die er ihm schließlich doch das Lesen beibrachte. Das geschah freilich erst nach 2 Monaten. Aber dann sah sich Reb Elias benötigt, einen Besuch im Mauthause zu machen. Ich habe ihn wirklich weit gebracht, erklärte er. Wir könnten jetzt sogar schon mit dem Übersetzen anfangen, aber der Bub ist so trotzig. Aus Trotz hat er sich jetzt in eine Ecke gelegt und will nichts mehr essen. Die Frau ging zu dem Kinde. Und als sie an seinem Lager niederkniete, da wurde sie inne, dass Sender in seinem Trotze noch viel weiter ging. Das Bübchen atmete kaum noch und sein linker Arm war gebrochen. Frau Rosel blickte den Rebbe mit einem langen Blicke an, dass er entsetzt in eine Ecke zurückwich. Dann hob sie den Knaben in ihre Arme und trug ihn heim. Der Arzt machte anfangs ein bedenkliches Gesicht, weil der Bruch so lange vernachlässigt geblieben. Aber in dem schwächlichen Knaben war doch etwas von der eisernen Natur des Vaters. Nach 4 Wochen war jede Gefahr vorüber. Erst an dem Tage, wo ihr der Arzt dies erklärte, wich Rosel vom Lager des Kranken. Sie ging in ihr Gärtchen und schnitt dort eine lange, starke und doch biegsame Staude ab. Und so gerüstet machte sie dem Rebbe Elias Wohlgeruch einen Besuch. Von den Gesprächen, welche sie in stiller Kammer mit ihm gepflogen, wurden auf die Straße hinaus freilich nur unartikulierte Laute hörbar. Aber ihr Inhalt blieb im Allgemeinen doch nicht unbekannt. So endete dieser Abschnitt in den Lehr- und Lernjahren des Pojats mit einer stark dramatischen Szene. Nun wechselt der Schauplatz dieser Geschichte. Sie spielt nicht mehr in Barnow, sondern in Butschatsch. Die Juden von Barnow sind Chassidim, wilde, fantastische Fanatiker, die zwischen grausamer Askese und üppiger Schwelgerei seltsam hin und her schwanken. Sie halten sich daher ihr Name für die Begnadeten unter den Juden, weil ihnen andere, tiefere Quellen der Offenbarung fließen, jene der Kabbala, namentlich des Buches Sohar. In Butschatsch hingegen wohnen Misnagdim, harte, nüchterne Leute, die vor allem die Bibel ehren, den Talmud aber nur insoweit, als er die Bibel erläutert. In Barnow wird viel gefastet, aber auch viel gezecht. In Butschatsch bewegt sich das Leben in gemessenem, einförmigem Geleise. In Barnow wird den lieben langen Tag über gelehrte Dinge disputiert und nur in den Zwischenpausen gearbeitet oder gewuchert. Die Butschatscher widmen sich dem Handwerk und Handel. Der Fleiß, die bürgerliche Ehrenhaftigkeit sind größer, die Achtung vor geistiger Tätigkeit und die Opferfreudigkeit für Armut und Gelehrsamkeit geringer. Die Barnower sind exzentrisch und leidenschaftlich, die Butschatscher gelten als harte, berechnende Menschen. Hier konnte der Knabe, rechnete die kluge Frau, am leichtesten Verachtung jenes Lebens lernen, zu welchem ihn geheimnisvoll die Stimme des Blutes zog. Sie gab ihn in das beste Cheder zu Butschatsch, das ein gutmütiger, wohlbeleibter Mann leitete, Simon Baumgrün. Simon prügelte nicht gern, weil er dabei in Hitze kam. Auch begnügte er sich mit 3 bis 4 Stunden täglichen Unterrichts. Der gravitätische, unbehilfliche Mann ward von seinen Schülern aufrichtig geliebt, weil sie herausfühlten, dass er sie liebte. Auch unser Pojatz machte da wohl im Grunde seines Herzens keine Ausnahme, aber er offenbarte diese Liebe in recht eigener Weise. In den ersten Wochen ging alles gut. Zwar kamen ihm die Leute von Butschatsch langweiliger vor als jene der Heimat, dafür war es aber bei Simon Baumgrün besser als bei Elias Wohlgeruch. Aber der gute Simon hatte ein komisches Äußeres, und das nährte den Dämon, der in dem hastigen Buben hauste. Sender äffte dem Lehrer nach, erst heimlich, dann offen, er tat ihm 1000 Streiche an. Wenn Simon sich nicht wieder vom Sessel erheben konnte, weil dieser mit Leim bestrichen war, wenn er statt des Taschentuchs einen Kinderstrumpf hervorzog, wenn er statt des guten alten Moldauers, welcher zu seiner Labe bereitstand, den sauersten Essig zu kosten bekam, der Pojatz hatte es verschuldet, dies und noch viel mehr. Denn nur während des Unterrichts war der Lehrer der Gegenstand seiner Vergnügungen, für den Rest des Tags die ganze Gemeinde. Noch heute erzählen die Leute von Butschatsch halb ärgerlich, halb belustigt, 1000 Streiche von dem Kobold, der 3 Jahre in ihrer Mitte gehaust. Ein Hauptstücklein des Knaben war es, sonderbare Käuze in verschiedenen Gemütszuständen vorzuführen, zärtlich oder betrunken, zornig oder furchtsam. Seinem Lehrer hatte er vollends jede Gebärde abgeguckt. Es war den Zuschauern fast unheimlich, ob solcher Naturtreue. Aber es ging nicht immer harmlos zu. Der schlanke, blasse Junge steckte voll Tücken und Nücken, nur aus Übermut. Und weil es nun einmal Menschenart ist, seine Krallen zu brauchen, wenn man sie hat. Wer sie nicht hat, findet das freilich unverzeihlich. Aber gut war der Junge dabei doch, grundgut und warmherzig. Er achtete nicht auf Besitz, Schenken war seine Leidenschaft. Und einmal kam er ohne Stiefel, ein andermal ohne Hut heim, weil er sie an Arme verschenkt hatte. Solche Züge versöhnten den guten dicken Simon immer wieder mit seinem ungezogenen Zögling. Eben ein Pojatz, sagte er achselzuckend. Minder gleichmütig nahm es die Rosel, als sie endlich nach 2 Jahren zum 13. Geburtstage Senders nach Butschatsch hinüberkam und die Ergebnisse der Erziehung überblickte. Mit dem vollendeten 13. Jahre tritt der jüdische Knabe, wie bereits erwähnt, in den Bund der Männer. Und dies ist auch in der Regel die Zeit, wo er einen bestimmten Beruf wählen muss. »Meine liebe Frau Rosel«, sagte Simon bekümmert, 500 Knaben habe ich bis zum 13. Geburtstag unterrichtet, 500 Ratschläge habe ich gegeben, euch weiß ich keinen. Zum Handelsmann taugt der Junge nicht, er schenkt ja alles weg, zum Gelehrten auch nicht. Er hat einen guten Kopf, aber keinen Fleiß.« Am nächsten Morgen hatten Mutter und Sohn eine lange Unterredung. Rosel drang in den Zerknirschten, ihr zu sagen, welchen Beruf er selber wünsche. »Was du willst, Mutter«, war seine Antwort. Aber als sie nicht abließ, meinte er zögernd, »am liebsten schaue ich mir so die Leute an und mache ihnen dann nach oder denk mir, was sie tun würden, wenn ihnen ein Schmerz widerfahren möchte oder eine Freude oder ein Schreck oder wenn sie betrunken wären. Geschichten höre ich gern und weiß ja auch sehr gut zu erzählen. Die Leute lachen, dass ihnen der Bauch wackelt. Davon kann man nicht leben«, sagte sie mit harter, schneidender Stimme. »Dann möchte ich am liebsten Fuhrmann werden«, sagte er zaghaft. »Da kommt man weit herum, sieht viele Menschen, und während man die Pferde lenkt, kann man sich so Geschichten ausdenken.« Frau Rosel stimmte weder dafür noch dagegen. Sie stritt einen schweren Kampf. Endlich entschloss sie sich, des Knaben Wunsch zu erfüllen. Wer sich aus einer reißenden Strömung retten will, dachte sie, darf nicht gegen sie schwimmen, sondern mit ihr und zugleich langsam dem Ufer zu. Das erwählte Gewerbe tat dem unsteten Sinn des Knaben Genüge und er blieb dabei doch in geordneten Bahnen. Noch 2 Jahre, hoffte sie, dann suche ich ihm ein braves Weib und es behagt ihm schließlich selbst nicht mehr so ewig auf der Landstraße umherzukollern. Sender kam zum ersten Lohnfuhrmann von Barnow, Simche Turteltaub, einem lustigen, kreuzbraven, ewig durstigen Menschen. Herr und Knecht passten zusammen, vertrugen sich vortrefflich, lachten an einem Tage mehr als alle übrigen Juden von Barnow in der ganzen Woche und gewannen sich täglich lieber. Nach 2 Monaten brachte Sender so weit, dass ihm der Herr sein eigenes Fuhrwerk auf größere Reisen anvertraute. Nicht umsonst war schon in seinen frühen Knabenjahren der Fetko sein guter Freund gewesen. Im Übrigen blieb der Bursche, wie er gewesen, immer lustig, nicht immer harmlos, voll von Possen und Tücken. Nur dass ihm mit den Jahren die Kunstfertigkeit zunahm. Und da er nun auch wirklich viel Zeit hatte, sich Geschichten auszudenken, wenn er so von Barnow nach Tarnopol fuhr oder durchs Flachland gegen die Berge Pokutiens, so ward er bald im ganzen Lande im gleichen Sinne bekannt wie früher in Butschatsch. Der Pojatz. Sie nannten ihn nirgendwo anders. Und so groß war der Ruf seiner Streiche, dass er noch heute nicht erloschen ist. Bis in sein 20. Jahr ging dies Treiben fort. Da wandelte ihn ein jäher, zufälliger Eindruck und warf ihn in neue Bahnen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Sie hörten die 3. Folge aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos. Es las Siegfried W. Kernen. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22:30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Hallo und willkommen. Henry Altmann begrüßt Sie zum Big Band Magazin.